Ja, das gefällt mir. Zurück in die Zukunft. Was für ein genialer Start in das Jahr 2024, oder? Mit diesem epischen Trailer. Wir sagen mal über den Livestream von hier aus vielen Dank auch an Lukas und Marie, die das ganze Design für diese Predigtserie entworfen haben. Also Lukas und Marie sind die Pastoren unserer Lieblingsschwestergemeinde in Peine. Ja, das ist so, sehr, sehr eng sind wir da miteinander und wir arbeiten auch in diesen Bereichen zusammen und das ist richtig cool. Zurück in die Zukunft. Was heißt das? Zurück in die 80er oder ins Jahr 1955? Da reist ja der Protagonist in dem Film hin, von den 80ern zurück in die 50er. Naja, was uns wirklich begeistert, ist dieser Gedanke, dass wir glauben, die Kirche, die es in Zukunft braucht, diese Kirche muss so sein, wie die erste Kirche war. Die muss so sein, wie die Kirche der Vergangenheit war. Das bedeutet nicht, dass wir alle anfangen, dieselben Klamotten zu tragen, wie Petrus und Paulus und wer auch immer sie noch getragen haben. Nein, wir finden, weiße Sneakers sind einfach das Richtige für unsere aktuelle Zeit. Das bedeutet auch nicht, dass wir überall alles gleich machen, wie es damals gemacht wurde. Nein, was wir uns wünschen, ist, dass derselbe Geist, der die erste Kirche lebendig gemacht hat, dass er auch unsere Kirche lebendig macht. Amen. Amen. Und das ist das Geniale. Der Heilige Geist, er ist der Geist des ersten Jahrhunderts, er ist der Geist des 15. Jahrhunderts, er ist der Geist auch des 24., 25., wie weit es immer gehen mag, Jahrhunderts, er ist der Geist auch unserer Zeit. Amen. Und wenn Gottes Geist da ist, dann haben wir die eine entscheidende Ressource, die wir als Kirche brauchen. Auf viele andere Dinge können wir verzichten, aber auf das können und wollen wir nicht verzichten. Und die erste Kirche wird uns unter anderem gezeigt im ersten Brief von Paulus an die Thessalonicher. Das ist der erste Brief, den Paulus geschrieben hat. Und es ist ganz spannend, weil er diese Kirche in Thessaloniki im Grunde erst vor ein paar Monaten gegründet hatte. Und wir sehen das dann im dritten Kapitel. Er wusste gar nicht so richtig, was aus dieser Kirche geworden ist. Denn er musste Hals über Kopf abreisen, wurde vertrieben aus der Stadt, war da nicht gern gesehen. Und er fragte sich eigentlich selber, was ist jetzt eigentlich mit denen passiert? Und er erfährt dann, Gott sei Dank, boah, die haben sich richtig gut entwickelt. Die sind richtig glaubensvoll immer noch unterwegs. Man spricht in ihrer ganzen Region von ihrem Glauben, von ihrer Leidenschaft, von ihrer Treue, von der Lebensveränderung, die bei ihnen stattgefunden hat. Und deswegen finden wir diese erste Kirche so spannend. Paulus hatte nur unglaublich wenig Zeit gehabt, sie zu prägen. Aber diese Zeit hat er genutzt und vor allem hat der Geist Gottes diese Zeit genutzt. Und das ist erstaunlich. Am Ende können wir sagen, du kannst eine Kirche, wenn Gott mit dir ist, in 3,5 Wochen gründen und die besteht sogar, wenn du weg bist. Wow, das ist, wozu Gott in der Lage ist. Ja? Das finde ich spannend. Das ist die Kraft der ersten Kirche, das ist die Kraft Gottes. Aber was offensichtlich so gut weitergegangen ist, hat nicht unbedingt gut angefangen. Und ich glaube, das ist nochmal auch am Anfang des Jahres 2024 für uns wichtig zu wissen. Gutes fühlt sich nicht immer gut an. Gutes fühlt sich nicht immer gut an. Und Paulus, er hat diese Kirche in Thessaloniki zusammen mit Silvanus und mit Timotheus auf der sogenannten zweiten Missionsreise gegründet. Also es gab 3 von Paulus und die waren in unterschiedliche Regionen sozusagen von Kleinasien, aber dann eben auch von Europa und so weiter. Und er hat dort Kirchen gegründet und dann auf den weiteren Missionsreisen hat er nach diesen Kirchen geschaut, wie geht's denen, und wiederum weitere Kirchen gegründet. Und vor dieser zweiten Missionsreise ist in Paulus' Leben echt was Einschneidendes passiert. Etwas total Einschneidendes passiert. Denn sein Missionsteam sozusagen, sein bewährtes Missionsteam, das waren er, das waren Barnabas, das war auch ein Mann namens Johannes Markus, dieses Missionsteam ist auseinandergebrochen. Paulus und Barnabas waren plötzlich nicht mehr miteinander unterwegs. Ich weiß nicht mal, ob das ihre Freundschaft überlegt hat, dieser Bruch, der da reingekommen ist. Wir erfahren das nicht so richtig. Paulus hat später wieder mit Johannes Markus hingekriegt. Was mit Barnabas so richtig war, ich vermute mal, dass das auch wieder ins Lot gekommen ist. Aber wir wissen es nicht. Aber das war der Ausgangspunkt. Paulus und Barnabas, die du immer nur zu zweit gesehen hast, die waren plötzlich kein Team mehr. Das war wie wenn du Bud Spencer und Terence Hill auseinanderreißt in den Filmen, ja? Oder Asterix und Obelix oder Batman und Robin. Ich weiß es nicht, wen noch. Oder Ben und Joachim. Das ist so, das geht nicht. Die beiden gehören irgendwie zusammen. Ja, das ist wichtig. Und wir lesen in Apostelgeschichte 15, 39 diesen einen Satz, der so bezeichnend ist und der so tief blicken lässt. Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Okay, das war die Ausgangslage. Allerdings muss man auch sagen, das ist sozusagen ja, die Kehrseite, bot das auch die Gelegenheit, dass ein neues Team entstanden ist. Und Paulus hat sich den Silvanus oder auch Silas wurde er auch genannt, geschnappt. Er hat unterwegs dann noch Timotheus gefunden in einer Stadt. Und Timotheus ist ja zu einem seiner wichtigsten geistlichen Mitarbeiter geworden und zu dem Mann, den er seinen geistlichen Sohn nennt. Also selbst in diesem menschlichen negativen, ich weiß nicht, ich vermute mal, wie auch immer Gott es sieht und wer da recht hatte, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt so hätte sein sollen oder dass das irgendwie, dass die geistlichen Männer hier das so gut hinbekommen haben. Aber Gott nutzt es und er schreibt mit beiden Missionsteams sozusagen weiter Geschichte. Und Paulus, er bricht dann auf diese zweite Missionsreise auf. Er besucht erstmal die Gemeinden, die er schon gegründet hatte. Und er lehrt sie alles, was jetzt für sie wichtig ist. Und danach wissen er und Silas und Timotheus nicht so richtig, wie es weitergeht. Ist ja interessant, oder? Sie haben sich auf den Weg gemacht und jetzt kommen sie an einen Punkt und fragen sich, so was ist jetzt eigentlich Gottes weiterer Plan mit uns? Ne? Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir erledigt. Was machen wir jetzt? Und da müssen wir sagen, Paulus, er muss ein Ekklesianer gewesen sein. Ja? Er war wie du, er war wie ich. Denn er sagte sich, die Ampel ist auf jeden Fall grün. Solange Gott mich nicht nach Hause schickt, solange Jesus nicht gesagt hat, alles ist erledigt, damit muss das bedeuten, dass es irgendwo noch andere Orte gibt, wo ich Gemeinden bauen und gründen kann. Und im Grunde hat Paulus sich umgeschaut. Ich stelle mir so vor, dass er da an dem Ort, wo er war, stand und er hat sich überlegt, hey, der Westen, der Norden, der Süden, es gibt so viele beeindruckende große Städte, so viele Zentren der griechischen Zivilisation. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Überall gibt es Menschen, die noch nichts von Jesus gehört haben. Überall gibt es Orte, wo es noch keine Gemeinden gibt. Hervorragend, ich liebe es. Also Paulus, der sagte sich nicht, oh, was soll ich machen, ne? Er sagte sich, wo soll ich zuerst hin? Und dann lesen wir aber in Apostelgeschichte 16, 6 bis 10 Folgendes. Nach ihrem Aufenthalt in Lystra, das war der Ort, wo sie sich da befunden haben, zogen sie durch den phrygischen Teil der Provinz Galatien, also nordwärts, denn der Heilige Geist hatte sie erkennen lassen, dass sie in der Provinz Asia Gottes Botschaft noch nicht verkünden sollen. Okay, toll. Reden des Heiligen Geistes heißt, das machst du nicht. Na danke. Okay, dann lesen wir weiter. Auch als sie in die Nähe von Mysien kamen und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien reisen wollten, Paulus wusste, da gibt es auch ein paar geniale große Städte. Hey, da müssen die Menschen von Jesus hören. Aber auch da heißt es, erlaubte es ihnen der Geist von Jesus nicht. Interessant für die Leute, die den Heiligen Geist studieren. Einmal wird der Heilige Geist genannt, einmal der Geist von Jesus. Finde ich immer wieder spannender. Zeigt sich wieder etwas von der Dreieinigkeit. Okay, so zogen sie an Mysien vorbei. Klar, denn der Heilige Geist hatte gesagt, da nicht hin. Und erreichten die Hafenstadt Troas. Dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien, also Europa, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die rettende Botschaft zu verkünden. Wir suchten sofort nach einer Gelegenheit zu überfahren. Also ich liebe das, wie Paulus da vorgeht. Also ihm ist klar, ich habe mich um die Gemeinden gekümmert, für die ich sowieso schon Verantwortung trage. Aber hey, ich habe noch Zeit, ich habe noch Kraft, ich bin noch jung genug und in mir lebt und pulsiert das Evangelium. Also weiter. Okay, jetzt soll ich aber nicht in den Westen gehen, nach Asien. Ich soll nicht in den Norden gehen. Na egal, dann gehe ich erst mal mittendurch. Vielleicht können wir uns da mal die Karte dazu anschauen. Die habe ich auch noch mal mitgebracht. Da siehst du das ungefähr. Also wenn du jetzt mal Richtung Galatien guckst, da oben und ein bisschen unterhalb, da siehst du, der Heilige Geist hatte Paulus gesagt, geh nicht nach Westen, geh nicht nach Asia, wo diese ganzen tollen Städte später waren, Ephesus und Smyrna, alle aus der Offenbarung und Thyatira. Nö, da darfst du jetzt noch nicht hingehen. Und dann sagt er, in den Norden auch nicht, nach Bithynien. Und ich finde das so erstaunlich. Paulus guckt sich das an, okay, ich soll nicht nach Westen gehen, ich soll nicht nach Norden, also ich soll nicht nach Südwesten gehen, ich soll nicht nach Norden gehen. Na, da bleibt mir immer noch der Nordwesten. Dann gehe ich einfach genau mittendurch nach Troas. Ich finde das genial. Ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten, aber Paulus hat gesagt, okay, der Geist Gottes sagt, da nicht, da bleibt mir ein kleines Fenster, ein kleiner Weg, da gehe ich lang. Ich finde das faszinierend. Ich glaube, dass wir als Kirche heute so mehr sein sollten, dass wir nicht immer fragen, okay, was geht alles nicht, sondern was bleibt uns dann noch? Moment, wo hat Gott uns denn überall noch nicht verboten, dass wir Kirchen gründen hier in unserer Region? Hat er uns schon Magdeburg verboten? Hat er uns schon Königslutter verboten? Hat er uns, ich weiß es nicht, ja? So erstaunlich, wenn wir so denken würden. Ich frag mich, wie hätten wir gehandelt? Ich kann mir vorstellen, manche hätten gesagt, wir haben das Ziel erreicht. Wir haben uns um die Gemeinden gekümmert. Wir haben das erledigt, was wir uns vorgenommen haben. Let's go, wir haben es geschafft, ab nach Hause. Das wäre so eine Variante gewesen, wie wir hätten reagieren können. Andere, glaube ich, die hätten gesagt, ich habe es von Anfang an gewusst. Wir hätten gar nicht erst losgehen sollen, denn wir haben gar kein klares Reden Gottes gehabt. Er hat uns gar nicht gesagt, wo wir danach hingehen sollen und so weiter. Da hätten wir uns gar nicht erst auf den Weg machen sollen. Aber Paulus sagt sich, nee, Moment mal, wir haben ein Reden von Jesus gehabt. Er hat am Anfang ja gesagt, das haben sie uns erzählt, wir sollen den Heiligen Geist empfangen und dann geht ihr bis an die Enden der Erde. Und Paulus guckt sich um und sagt, das sieht hier noch nicht aus wie der Mars, also weiter. Also weiter, wir sind immer noch auf der Erde. Es gibt noch was zu tun. Gott hat genug geredet für mich. Und dann hätte es vielleicht eine dritte Gruppe gegeben, die geistlichen Wächter. Die hätten gesagt, ja, also das war uns von vornherein klar. Das, was ihr hier macht, das konnte Gott ja gar nicht segnen. Was nicht in Einheit beginnt, das kann der Herr nicht segnen. Nein. Ja, es gibt auch einen Platz für diese Wahrheit, aber ich finde das erstmal erstaunlich, dass Gott einfach trotzdem mit Paulus weiterarbeitet, auch wenn das irgendwie unbefriedigend ist. Moment mal, das ist jetzt zum Bruch gekommen, das können wir gar nicht aushalten. So soll das doch nicht sein zwischen Christen. Dann sagt Gott, ja, das weiß ich, aber ich muss manchmal auch geduldig sein und warten, bis ihr zur Besinnung kommt und bis ihr dann auf mein Reden hört und bis ihr wieder miteinander euch versöhnen könnt. Aber soll ich in der Zeit euch nicht mehr gebrauchen? Nein. Weißt du, wir glauben an Gnade, nicht an Leistung. Amen. Amen. Wir glauben nicht, dass wir alles richtig machen müssen, damit Gott uns gebrauchen kann, denn dann kann er uns nie gebrauchen. Das ist ganz einfach. Und dann sehen wir, wie Gott endlich redet, als sie da in Troas sind, an dieser Hafenstadt. Und wie er dann sagt, okay, das Geheimnis Paulus war folgendes. Ich will, dass du der Missionar bist, der den Schritt nach Europa macht. Hey, dass Paulus nicht nach Hause gegangen ist, dass Paulus nicht irgendwelche komischen geistlichen Theorien geglaubt hat, ist der Grund, dass es uns heute gibt. Ist der Grund, dass das Evangelium nach Europa gekommen ist. Das finde ich fantastisch. Und Leute, vielleicht können wir an dieser Stelle mal festhalten, was wir über das Reden Gottes erfahren. Ich habe da mal vier Gedanken mitgebracht, einfach aus dem, wie Gott hier mit Paulus und seinem Team umgeht. Das Erste, was ich sagen möchte, ist Folgendes. Gott redet oft erst, wenn wir uns auf den Weg gemacht haben. So eine simple Wahrheit, aber ich habe sie ganz oft erfahren. Das ist total gut für mich ist, dass ich schon das tue, von dem ich weiß, dass Gott mich dazu berufen hat. Ja? Und das muss nicht nur meine spezielle Berufung sein, verstehst du? Die allgemeine Berufung für Christen, wie es in der Bibel beschrieben ist, dass ich für Gott lebe, alles, was ich tue, tue ihm zur Ehre, dass ich mit meinen Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen über den Glauben rede, dass ich bete, dass ich die Bibel lese, dass ich der Kirche diene, dass ich ein Teil bin von der lebendigen Familie Gottes. Da brauche ich keinen geistlichen Eindruck dafür. Da brauche ich kein Reden des Heiligen Geistes, keine Prophetie oder sonst irgendwas dafür, weil das einfach schon richtig ist. Und selbst wenn wir auch eine speziellere Berufung von Gott bekommen haben, dann sagt Gott uns nicht alle Schritte X bis XYZ, sondern er sagt uns vielleicht Schritt A, Schritt B und wir gehen los und wir werden unterwegs erst rausfinden, was das alles bedeutet, was Gott alles mit uns vorhat. Und darauf müssen wir uns einlassen. So hat Jesus auch seine Jünger berufen. Er kam auf die zu und sagte so, ihr folgt mir jetzt nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Klingt nicht gerade wie die Beschreibung einer Lebensbiografie für mich. Ja, was heißt denn das jetzt? Moment mal, brauchen wir Netze für Menschenfischen? Brauchen wir unsere Boote dafür? Was heißt denn das jetzt? Wo gehen wir als nächstes hin? Wo wird das alles enden, Jesus? Nö, ich mache euch zu Menschenfischer, kommt mit. Und dann schauen wir mal. Das Zweite, was wir über Gottes Reden erfahren, ist, dass Gott auf jeden Fall redet. Ihr Lieben, wir wissen nicht einmal aus dieser Beschreibung hier in Apostelgeschichte 16, wie der Heilige Geist geredet hat. Was heißt denn das? Er hat ihnen verboten, in den Westen zu gehen. Er hat ihnen verboten, in den Norden zu gehen. Ja, wie hat er das denn gemacht? Keine Ahnung. War da ein innerer Unfriede? War da ein prophetisches Wort? War das im Rat, dass die miteinander gesprochen haben und sich gesagt haben, nee, wir haben das Empfinden, da sollen wir nicht hingehen? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls möchte ich das festhalten. Gott ist in der Lage, so zu uns zu reden, dass wir verstehen, was dran ist. Ich will das einfach mal als Evangelium festhalten. Nicht mich mit dieser Frage aufhalten, ja wie und was, wie passiert das immer? Ich glaube, dass Gott in der Lage ist, uns zu führen. Auch mit all unseren Fragen, mit all unseren Zweifeln, mit all unserer Unsicherheit, mit unserem Hin und Her und Auf und Ab. Er ist in der Lage, uns zu führen. Und dann drittens will ich festhalten, dass Gott unerwartet redet. Weißt du, dieser Traum, er ruft nach Europa, obwohl es doch in Kleinasien noch so viel zu tun gab. Ich meine, immerhin Ephesus, das war eines der wirklich geistigen und auch geistlichen Zentren der damaligen Welt. Warum nicht dahin? Die Wahrheit ist, da kam er ja auf dem Rückweg vorbei. Aber jetzt war es noch nicht dran. Und ich finde das so genial. Dafür wollen wir auch offen sein, zu sagen, Herr, du darfst auch zu uns reden auf eine Art und Weise, die ich nicht erwarte. Also da muss ich immer wieder sagen, als ich damals von Gott hier nach Braunschweig gerufen wurde, habe ich das überhaupt nicht erwartet. Ich war überhaupt nicht am Fragen, ob ich wechseln soll, die Gemeinde. Ich war überhaupt nicht der Meinung, dass es jetzt dran war, den nächsten Schritt zu gehen oder sonst irgendwas. Da sitzt du in so einer komischen Vorstandssitzung und plötzlich wird über Braunschweig gesprochen und was hier alles so los ist. Und du merkst innerlich plötzlich, oh, 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 oh. Ja, genau so habe ich mich wirklich gefühlt. Oh, 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 oh. Help, Jesus, nein, lass mich. Ich höre nicht, na, 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 na. Und du merkst dich, es geht nicht weg. Hilf. Und es ist doch schön in Braunschweig. Unerwartet, aber schön. Ich bin ja immer nur durch Braunschweig durchgefahren über die Stadtautobahn. Ich dachte nicht, dass man auch da abbiegen kann. Doch tatsächlich, dann gibt es da sogar dieses Schloss mit dieser seltsamen Geschichte, dass es mal gab und dann nicht gab und dann wieder gab. Also faszinierend, ist schon cool. Und ihr seid auch cool, ja, aber das nur nebenbei. Und drittens, viertens will ich noch sagen, wenn Gott redet, dann läuft es immer gut, aber nicht glatt. Es tut mir leid. Herzlich willkommen in der Welt der Erwachsenen. Nein, der Glaube ist kein Ponyhof. Nein, es ist nicht so, dass du wie so ein gutes Pferd beim Springreiten bist, das über jedes Hindernis beim ersten Mal drüber kommt, ne? Sondern du reist oft, du legst dich auf die Schnauze, auf gut Deutsch, und du zweifelst und all diese Dinge passieren. Und dann ist es so, dass du dass du sogar alles richtig machen kannst und Menschen behandeln dich vielleicht böse oder du erlebst Anfeindungen oder es ist trotzdem schwer. Manchmal erlebst du sogar ganz viel Positives und trotzdem ist das irgendwie emotional anstrengend und überfordert dich. Das gehört alles dazu, aber es ist trotzdem gut, dass Gott geredet hat und es ist auch gut, was Gott geredet hat. Das finde ich so wichtig. Und wir gehen da noch mal ein bisschen rein in dieses, wenn Gott redet, läuft es nicht gut, aber läuft es nicht immer glatt, aber es läuft gut. Schauen wir mal, wie das dann losging. Ich meine, ein klareres Reden Gottes, wie in diesem Traum, kannst du ja nicht bekommen. Ist doch cool, oder? Hätte ich mir auch gewünscht, dass ich vielleicht schon mal, Michael kannte ich nicht zu der Zeit, dass ich ihn schon mal im Traum gesehen hätte, komm nach Braunschweig. Ja, so, hätte ich ihm zugetraut, dass er das irgendwie in meinen Traum schafft, weil Michael schafft es irgendwie überall hin, das ist einfach die Wahrheit. Er kennt alles und jeden, ne? Vielleicht kennt er auch die Traummanufaktur, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die kommen nach Europa und du denkst, wir waren gehorsam, Gott hat geredet, du siehst diesen Menschen schon im Traum. Vielleicht sind sie den Menschen nochmal begegnet später, ich weiß es ja auch nicht. Aber dann kommen sie in die erste Stadt, Philippi, ja? Und Paulus fängt an, dort zu predigen und Menschen bekehren sich. Dann gibt es da eine Wahrsagerin, besessen von einem bösen Geist, die verfolgt die und redet immer und sagt, ja, das sind Diener des lebendigen Gottes und so weiter. Und Paulus hat irgendwann genug, treibt diesen Geist aus. Und denkst du, alles gut, er hat einen Menschen in die Freiheit geführt. Aber die Besitzer von dieser Sklavin hassen ihn und fangen an, die ganze Stadt gegen ihn aufzuwiegeln, weil sie jetzt ihre Einkünfte beraubt sind. Oh, und beim Geld hört die Freundschaft auf. Und da können wir auch jetzt nicht mehr tolerant sein gegenüber eurer neuen Religion. Und dann reißen sie Paulus die Klamotten vom Leib, verprügeln ihn mit Stöcken und werfen ihn zusammen mit Silas ins Gefängnis. Hat Gott wirklich geredet in diesem Traum? Ist das Absicht? Und Paulus und Silas fangen an, Gott anzubeten, werden aus diesem Gefängnis befreit. Der Gefängnisaufseher wird gläubig. Zusammenfassend kann man sagen, Wunder und Wunden. Beides ist da in Philippi. Aber Philippi wird die Gemeinde, mit der Paulus am allerengsten ist. Er beschreibt das im Brief an die Philipper. An diese Gemeinde, wie sehr er mit ihnen verbunden ist, wie sehr er von ihnen profitiert hat, dass er sogar sie eigentlich als seine Heimatgemeinde ansieht, von der er sich auch ernähren lässt, von der er sich sogar ein Stück weit finanziell unterstützen lässt. Also in all dem ist trotzdem etwas sehr gut gelaufen. Dann geht's weiter nach Thessaloniki. Na egal, das erste war nichts, das zweite wird umso besser. Und er predigt wieder. Und es bekehren sich einige Juden, viele Griechen und dann nicht wenige einflussreiche Frauen. Irgendwie bekehren sich Frauen manchmal leichter als Männer. Also da müssen wir irgendwie noch was machen. Also ich tue mich ja auch schwer zu sagen, die Frauen sind klüger als die Männer. Aber im geistlichen Dingen manchmal sieht es so aus. Ein weiser Ehemann sagt Amen, ja, das ist... Hat sich sein Mittagessen gesichert, vielleicht dadurch. Aber während das passiert, werden einige andere Juden unglaublich neidisch und sie stacheln die ganze Stadt gegen Paulus auf. Und die werden da, weil sie Paulus nicht kriegen, werden Freunde, vielleicht Verwandte von ihm, da vor die Menge gezerrt und wiederum mies behandelt. Und Paulus, Silas und Timotheus müssen nach vielleicht 3,5 Wochen aus Thessaloniki fliehen in einer Nacht- und Nebelaktion. Und diese jüdische Gruppe, die sie so ablehnt in Thessaloniki, nicht alle Juden, sondern eine Gruppe davon, die verfolgt sie sogar noch in die nächste Stadt nach Beröa und die lassen die überhaupt nicht in Ruhe. Also, es läuft gut, aber nicht immer glatt. Amen. Aber sind wir bereit, auch im Jahr 2024 das anzunehmen, zu sagen, Gott, wir wollen das Gute. Es muss nicht das Glatte sein. Wir wollen das sein, was in Ewigkeit besteht. Das, was etwas im Leben von Menschen verändert. Wir wollen deinen Geist auch so roh und unverfälscht, wie ihn die ersten Christen hatte. Und das bedeutet tatsächlich, wir haben es heute Morgen im Vorgebet, hat das jemand gesagt, dass wir keinen zahmen Gott anbeten, sondern einen Gott, der wirklich auch die Bollwerke des Bösen attackiert. Und das löst immer Widerstände aus. Aber trotzdem wollen wir daran festhalten, dass Gott mitten in diesem Druck es schafft, seine Ziele zu erreichen. Es schafft, die Menschen zu sich zu ziehen, die er schon zu sich ziehen möchte. Und das ist doch das Starke. Und hier möchte ich jetzt noch mal reingehen in den ersten Thessalonicher Brief. Und wir lesen einige Verse, die uns etwas davon zeigen, was damals passiert ist, als Paulus das Evangelium, diese Botschaft von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, in dieser Stadt am Hafen in Griechenland im Norden verkündigt hat. Eine sehr schöne Stadt. Wenn du mal irgendwo Urlaub machen möchtest, Thessaloniki kann ich empfehlen. Da war ich tatsächlich mal auf so einer Studienreise. Ist wirklich, wirklich sehr schön. 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Gott liebt euch, liebe Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch erwählt hat. So, jetzt fragen sich einige, die schon länger im Glauben sind, oh, Erwählung, was bedeutet das? Einfache Prädestination, doppelte Prädestination, wie ist das? Also, weißt du, es ist immer gut, den Bibeltext erstmal so zu lesen, wie er da steht, und das verstehen zu wollen, was da auch drin steht. Und Paulus geht ja nicht von dieser Feststellung, hey, ihr seid erwählt, hin zu einer theoretischen Abhandlung darüber, ob alle Menschen erwählt sind, einige nicht erwählt sind, ob manche Menschen sich überhaupt für den Glauben entscheiden können oder nicht. Was Paulus macht, ist Folgendes. Er sagt den Thessalonikern, Freunde, es gibt eine subjektive Realität eures Glaubens. Ihr habt euch entschieden für Jesus Christus, nachdem ihr meine Predigt gehört habt, nachdem der Heilige Geist an euch gewirkt hat. Ich möchte euch nur sagen, hinter dieser subjektiven Realität gibt es eine objektive Realität, nämlich, dass ihr euch dafür auch entscheiden konntet, weil sich Gott schon von Ewigkeit her für euch entschieden hat. Und was er ihnen sagt, an eure Aufnahme meiner Botschaft, an eure Aufnahme des Evangeliums und an der Lebensveränderung, die das Evangelium in eurem Leben, die der Geist Gottes in eurem Leben hervorgerufen hat, daran erkennt man eure Erwählung. So, das ist, was Paulus sagt, nicht eine theoretische Abhandlung über alles Mögliche. So, das nur für deinen Fragenkatalog. Weiter, Vers 5. Denn als wir euch die rettende Botschaft verkündeten, da wirkte Gott nicht allein durch unsere Worte, sondern mit seiner ganzen Kraft. Sein Heiliger Geist stand uns bei und gab uns von Anfang an die Gewissheit, dass unsere Predigt bei euch nicht ins Leere gehen würde. Ihr wisst ja selbst, wie wir uns verhielten, während wir bei euch waren. Bei allem, was wir taten, ging es uns nur um euch. Nun seid ihr unserem Beispiel und dem unseres Herrn gefolgt, und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. Nächste Folie. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien, eine sehr, sehr große Region in Griechenland, und in der Provinz Achaia, das ist dann die südlichere Provinz noch in Griechenland, zum Vorbild geworden. Überall hat man von euch gehört. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet, auch an allen anderen Orten spricht man von eurem Glauben. Da vermute ich jetzt mal, sind die anderen Gemeinden gemeint. So dass wir darüber nichts mehr berichten müssen. Im Gegenteil, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm dient. Und so wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der für alle sichtbar vom Himmel kommen wird. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Ich finde es abgefahren, was alles in so einem kurzen Bibeltext drinstecken kann. Ich könnte jetzt wirklich die komplette Folgewoche mit euch da Vers für Vers durchgehen und das für euch auslegen, aber wir machen Gebetswoche stattdessen. Ab Montag immer 19 Uhr, ja, sogar Freitag, die Jugend macht mit, ne? Ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt wissen, aber es sieht so aus, und wir dürfen dann mit der Jugend vor dem Gebetsabend noch Tischtennis spielen, ja, machen die fertig, wir Älteren, oder? So, die Power der 80er wird entfesselt über euch, vielleicht auch der 60er, 70er, ich weiß nicht, wo du so herkommst, oder? Okay. Ich will in diesem Bibelvers, ist der erste Grundgedanke, was hat die Kirche der Vergangenheit ausgezeichnet? Sie waren absolut enthusiastisch für Gottes Wort. Und jetzt, by the way, sag mir nicht, enthusiastisch ist ein böses Wort. Das ist doch nicht, was wir wollen. Wir wollen geisterfüllt sein, nicht enthusiastisch, nicht begeistert. Das heißt eigentlich dasselbe, ihr Lieben. Ne? En Theos auf Griechisch, in Gott sein. Dass etwas in uns zum Vibrieren gebracht wird durch Gott in uns. Und das im Blick auf die Bibel. Verstehst du diese Mischung? Lebendiges Wort und lebendiger Gott, die ist einfach glorreich. Und ich finde es faszinierend, was wir alles erfahren hier über die ersten Thessaloniker. Hey, das, Paulus sagt uns, das Wort wurde in der Kraft des Heiligen Geistes gepredigt, das Wort wurde in der Freude des Heiligen Geistes aufgenommen und das Wort hat Menschen verändert, radikal. Und das finde ich total klasse. Und dabei erfahren wir noch, wenn wir jetzt in den ersten Thessalonicher Brief noch weiter reinschauen, zum Beispiel in Kapitel 2 am Anfang, da heißt es, Paulus, ich lese jetzt mal hier, das habe ich nicht auf der Folie, aber ist mir trotzdem wichtig, denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren. Wie ihr wisst, in Philippi wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Hey, da steckt was drin, oder? Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List. Wir waren auch nicht manipulativ. Sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist unser Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Wow. Kann es sein, dass diese Haltung, dieser Umgang, diese Hingabe an Gott und sein Wort, dass der immer noch genau die gleiche Kraft hätte, auch das Europa von heute zu erreichen, wie er das Europa von damals erreicht hat? Oh, aber wir sehen das noch nicht immer. Und unsere Prediger haben nicht diese Kraft, die Paulus da hatte. Was sollen wir machen? Wir können nur für die Prediger beten. Ab Montag, 19 Uhr. Wir sehen da etwas, wo wir schon sagen, da ist eine Diskrepanz da, oder? Das ist ein Graben zwischen dem ersten Jahrhundert und unserer Zeit heute. Wir sehen nicht überall diese Kraft. Wir sehen nicht mal überall diese Überzeugung in Predigern, die wir da scheinbar gesehen haben. Na gut, Gott sei Dank, wir sehen auch nicht all diese Kämpfe. Die Frage ist, gibt es da auch einen Zusammenhang? Ne? Aber ich würde sagen, oh, Gott hat schon ein bisschen auch den Druck erhöht in unserem Land, in unserem Kontinent. So, wir haben feststellen müssen, dass viele unsere Sicherheiten nicht tragen, aber die Sicherheit des Geistes Gottes in unserem Leben, die Sicherheit unserer Berufung, die in Ewigkeit feststeht, die ist immer noch da. Und wer weiß, ob nicht dieser Druck, der sich erhöht auf diesem Kontinent, ein Vorzeichen dafür ist, dass Gott neu seinen Geist ausgießen will. Ich glaube, das ist so. Und ich will dafür beten. Ich will mich dafür einsetzen. Und solange ich es nicht erlebe, werde ich trotzdem so verrückt, wie ich nur kann und so Leidenschaft, wie ich nur kann, davon predigen und auch leben. Was erfahren wir über Gottes Wort? Was erfahren wir über Gottes Wort? Erstens, Gottes Wort ist relevant. Gottes Wort ist relevant. Hey, ich finde das spannend. Paulus sagt, ich habe nicht nur das Wort bei euch gepredigt, sondern da war auch Kraft, da war der Heilige Geist. Damit macht er das Wort nicht klein, sondern im Grunde sagt er, das Wort ist das Erste, was es braucht. Und ich glaube, das ist für uns so wichtig. Paulus, der kam aus Israel, der kam aus Kleinasien. Und jetzt machte er den Schritt nach Europa, in das Land, heute sind wir das Land der Dichter und Denker, damals war das schon Griechenland. Ne? Und er kommt dahin und weißt du, er zweifelt nicht eine Sekunde daran, dass diese Botschaft von Jesus Christus in diesem Land der Philosophen genauso funktioniert wie in seiner Heimat. Auch in diesem Land der Dekadenz, in diesem Land der Sünde, wo alles ging, Dinge selbst, die man sich heute noch nicht immer vorstellen kann. Er zweifelt keinen Moment daran, dass es funktioniert. Das ist derselbe Paulus, der auch sagt zu den Römern im ersten Kapitel des Römerbriefs, hey, ich freue mich, endlich mal auch zu euch zu kommen. Ich wollte schon lange und ich weiß genau, dass Gott mir auch unter euch Frucht schenken wird. Und dann Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht und es ist eine Kraft Gottes zu retten, jeden, der glaubt, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Damit meint er alle Nichtjuden. Hey, diese Sicherheit, die können wir heute auch haben, wenn wir eine authentische Gemeinde sind. Nicht perfekt, aber authentisch. Wenn wir auch wirklich bemüht sind, in diesem Kampf stehen, auch zu leben, was wir glauben. Wenn wir das Wort Gottes nicht verwässern, dann hat es heute noch Kraft, diesen Kontinent zu erschüttern. Daran glaube ich. Gottes Wort ist relevant. Dann ist Gottes Wort aber auch mächtig. Gott liebt es offensichtlich, sein Wort mit seiner Kraft zu verbinden. Der Heilige Geist liebt es, sich mit Gottes Wort zu verbinden. Ist doch auch klar, denn der Heilige Geist hat ja das Wort Gottes ursprünglich inspiriert. Und hier möchte ich uns auch als Pfingster nochmal herausfordern. Ich habe das neulich auch in der Jugendkirche gesagt, als ich über Prophetie gesprochen habe. In unseren Pfingstkreisen sind wir manchmal so, sobald einer ein prophetisches Wort dir weitergibt, ist es so, oh, Gott hat zu mir geredet. Und dann fallen Leute fast in Ohnmacht oder fangen an zu zittern oder sonst irgendwas und werden also plötzlich so, oh, endlich redet Gott mal. Endlich redet Gott mal. Und weißt du, Paulus sagt im Thessalonicher Brief, verachtet prophetisches Reden nicht. Ich kann es schon nachvollziehen, das wollen wir auch tun. Aber das, wo Gott noch viel klarer redet, viel deutlicher redet und woran alle Prophetie gemessen werden muss, ist sein Wort. Und der Heilige Geist wird dir das nicht abnehmen, wenn du nur auf prophetisches Reden abfährst, aber nicht auf sein Wort. Das ist wie so eine Beziehung, wo du nur irgendwie Wertschätzung willst, vielleicht hin und wieder, ne, von deinem Ehepartner. Aber wehe, er versucht einmal dir irgendwas anzuvertrauen, was ihn gerade bewegt oder beschäftigt oder belastet. Und du sagst, oh, da habe ich jetzt aber wirklich keinen Bock drauf. Warum musst du mich so beschweren und so? Ist da jetzt wirklich anstrengend? Nein. So ist es nicht. Oder dass du von deinem Ehepartner nur etwas hören willst, wenn du romantisch mit ihm, keine Ahnung, an einem Strandurlaub bist, ne? Oder so. Und irgendwie alles andere läuft nicht. Nein, wir wollen mit Gott ständig in Kommunikation stehen. Und das geschieht in allererster Linie durch sein Wort. Und über dieses Wort heißt es in 2. Timotheus 3, Vers 16, es ist Theopneustos, Gott gehaucht. Enger kannst du das Wort Gottes nicht mit Gott verbinden. Es ist das, was von Gott ausgeht. Was geht noch alles von Gott aus? Das ist der Atem, der uns zum Leben erschaffen hat. Das ist derselbe Atem, der auch das Wort Gottes offensichtlich inspiriert. Das ist der Atem, der alle Dinge zum Leben erweckt. Aber wir sehen es auch noch, sogar noch klarer. Johannes 6, Vers 63, da heißt es, Gott allein schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Das ist Jesus, der hier spricht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. Wörtlich sind Geist und Leben. Und das ist mir so wichtig zu verstehen. In Hebräer 4 heißt es, Gottes Wort ist lebendig, kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das macht etwas mit dir und es tut es, weil der Heilige Geist es liebt, sich damit zu verbinden. Deswegen solltest du Gottes Wort immer so lesen, dass du sagst, oh, Heiliger Geist, wenn ich jetzt lese, zeig mir, was dir wichtig ist. Rede durch mich dazu. Hab Erwartungen da. Und sobald du etwas verstehst und umsetzen kannst, fang an, es umzusetzen. Ich glaube, das qualifiziert dich auch dafür, dass der Heilige Geist auch prophetisch zu dir reden kann und auf andere Arten und Weisen. Was war denn der Schlüssel, dass der Heilige Geist den Dienst von Paulus in Thessaloniki so bestätigt hat? Ich erkenne da folgende Dinge. Erstens, er ist Jesus grundsätzlich nachgefolgt. Er war auf dem Weg. Wo war ihnen egal? Dort nicht, dann eben dort, okay, dann auch in Europa. Und dann zweitens, sie haben der Stimme des Heiligen Geistes gehorcht. Nicht dorthin, okay. Nicht dorthin, okay. Dorthin, okay. Ich glaube, auch das ist ein Schlüssel dafür, dass Gott auch in unserem Leben sein Wort bestätigt und auch sein Wort für uns lebendig macht, aber auch durch uns lebendig macht, dass wir einfach anfangen, simpel gehorsam zu leben. Josia hat auch davon erzählt, ja, wie er gehorsam gelebt hat und wie Gott sich dazu stellt. Ja, erlebst du immer sofort, dass Gott alles beantwortet, weil du gehorsam warst? Nein. Ist das eine 1:1 Analogie? So viel du gehorsam bist, so viel ist Gott auch gnädig? Nein. Wir glauben an Gnade, nicht an Leistung. Trotzdem will Gott dich auf den Weg der Nachfolge führen, dich trainieren, das zu lieben, was er liebt. Und drittens, sie haben trotz Widerstände an ihrer Berufung festgehalten. Ich glaube, das ist etwas, was den Heiligen Geist unglaublich anzieht, diese Verhaltensweisen. Und die Folge sind Überzeugungskraft, Treffsicherheit und auch Wunder sicherlich. Wenn Paulus von Kraft spricht, vom Heiligen Geist spricht, erzählt er immer auch davon, dass diese Dinge geschehen sind. Und das wollen wir erwarten. Drittens ist Gottes Wort hartnäckig. Wir sehen, wie Paulus und sein Team unter Druck stand. Und es ist so, wir stehen oft unter Druck, aber wir dürfen auch wissen, dass der Druck auch immer noch unter Gottes Wort steht. Und ich glaube, das ist so spannend, wie Paulus sich ausdrückt, dass er sagt, wir haben das Wort, haben wir gesagt, unter viel Kampf. Also Druck ist kein Hindernis für Gottes Wort, nicht ein Hindernis dafür, dass es sich ausbreiten kann, nicht ein Hindernis dafür, dass Wachstum geschehen kann, sondern Druck ist sogar der Boden, wo Gottes Wort offensichtlich ziemlich gut gedeihen kann, wo sich die ganze Christenheit entwickeln konnte auf diesem Boden. Du hast ja manchmal das Gefühl, so richtig hat der Stress erst angefangen, als der Druck weg war in der Kirchengeschichte. Ja, also es ist, glaube ich, für uns immer wieder wichtig zu sehen, also auch wenn du Druck in deinem Leben hast, persönlich, familiär, auch wenn wir das als Gemeinde vielleicht erleben oder das Gefühl haben, die allgemeine Weltwetterlage zieht sich zu, dann dürfen wir wissen, Gottes Wort gedeiht im Druck. Und es gebiert ein neues Leben mitten im Druck. Und zu guter Letzt ist Gottes Wort auch lebensverändernd. In Vers 9 hieß es, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Da waren Worte, da war die Power des Heiligen Geistes, da war Überzeugungskraft, da waren Prediger, deren Leben zu ihrer Botschaft passte, und da wurde die Botschaft voller Freude aufgenommen. Da war aber noch mehr. Diese explosive Mischung, sie informierte Menschen nicht nur, sondern sie transformierte Menschen. Und auch daran dürfen wir bis heute glauben, dass Gott auch darin derselbe ist. Ich kann mir vorstellen, wie die Menschen in Thessaloniki plötzlich über ihre Freunde und Nachbarn, die jetzt bei diesem komischen Haufen sich da trafen, irgendwie von dem Jesus immer reden und so weiter, wie die über die geredet haben. Ey, weißt du hier, Person XY, der hat doch immer nur für Fußball gelebt. Plötzlich höre ich den nur von Jesus reden. Und Person Z, ja, die war immer nur für ihren Job unterwegs. Die hat die eigene Familie zu kurz kommen lassen und sonst was. Aber jetzt ist es plötzlich ein liebevoller Ehemann, jemand, der sich kümmert, jemand, dem es nicht nur um die Kohle geht. Ich habe den neulich, habe ich den gesehen, wie der irgendwie im Arm einen Riesenhaufen Geld in seinen Schoß geschmissen hat. Das gab es noch nie. Oder jemand anders sagt, ey, weißt du, hier Arbeitskollege B, der ist doch einmal pro Woche, haben wir den immer zum Puff laufen sehen. Das gab es ja in den meisten Städten damals, ja. Sehr prominent, und es war auch gar nicht verpönt, ne? So, der plötzlich ist da nicht mehr. Und er geht auch ganz anders mit seiner Frau plötzlich um. Wie auch immer, also solche Dinge müssen da abgelaufen sein, dass Menschen gesagt haben, wir fassen es ja nicht. Wir finden die wirklich schräg. Und die Botschaft von irgendeinem, der am Kreuz stirbt und dadurch alle rettet, ist das seltsam, oder? Aber wir können es ja nicht verleugnen, Menschenleben sind verändert. Was ist da los? Okay, was nehmen wir mit? Wir wollen uns aufmachen, im Jahr 2024 wirklich Gott nachzufolgen. Und wir wollen sagen, es wird auf jeden Fall gut, auch wenn es nicht immer glatt sein wird. Und wir wollen wissen, Druck und Schwierigkeiten und so weiter sind kein Hindernis dafür, dass ich das Evangelium ausbreiten kann. Und Gott kann uns auch in diesen Dingen bewahren. Und Gott kann auch unter den schwierigsten Bedingungen etwas zum Leben erwecken. Leute, Paulus hat ja hier so gesagt, ja, wir wussten von Anfang an, Gott hat uns eine große Gewissheit gegeben, dass unser Wort euch auch erreichen würde. Aber wenn du 1. Thessalonicher 3 liest, dann heißt es so, oh, wir waren so froh, dass wir jetzt endlich Timotheus zu euch schicken konnten, denn wir haben uns echt Sorgen gemacht, ob es euch noch gibt als Kirche. Ja, wir mussten ja schnell weg und jetzt, wir sind so froh, dass wir gehört haben, dass ihr den Weg noch weitergeht. Also du merkst, ja, da war diese ursprüngliche Sicherheit, aber zwischendurch ist Paulus auch mal ein bisschen ins Schwimmen gekommen. Hat das jetzt wirklich funktioniert? War alles vergeblich? Ist alles wieder zusammengestürzt? Nein, oh Gott sei Dank. Let's go. Das kommt bestimmt in die Bibel, hat er sich gesagt. Naja, also das ist das Erste, was wir machen wollen. Wir wollen Gott vertrauen, nicht uns, nicht unsere eigenen Sicherheit, nicht immer unserem eigenen Mut. Wir wollen Gott vertrauen. Und dann will ich dir im Blick auf das Wort Gottes noch ein paar Gedanken mitgeben. Erstens will ich dich wirklich neu ermutigen, rechne mit dem Heiligen Geist, wenn du Bibel liest. Rechne damit, dass Gott das inspiriert, dass Gott dadurch zu dir redet. Der Heilige Geist liebt es, sich mit diesem Wort, das er inspiriert hat, zu verbinden. Und er liebt es, dich dadurch wirklich zu befreien und zu verändern. Und wenn du sagst, du verstehst Dinge nicht, dann ist der Heilige Geist genau der Richtige, um dir Dinge zu erklären. Neben der Kleingruppe, in der du natürlich bist, weil du sagst, alleine unterwegs sein, geht ja gar nicht. Ja, deswegen bist du ja auf jeden Fall Teil von einer Kleingruppe oder hast, weiß ich nicht, eine Zweierschaft, wo du dich mit jemand einmal in der Woche triffst zum Bibellesen. Oder wenn du es nicht anders zeitlich hinkriegst, du kannst ja mittlerweile auch irgendwie eine Online-Bibelgruppe finden. Wegen mir nimmst du selbst da teil. Auch das kann mal ein Moment sein, wo es richtig gut sein kann. Aber hey, rechne damit, dass der Heilige Geist dich durch dieses Wort verändert und zu dir spricht. Zweitens will ich dir sagen, öffne dem Heiligen Geist dein Leben, dann öffnet er dir sein Wort. Und da will ich dich ermutigen, wenn es Dinge gibt, die Gott eigentlich schon zu dir gesagt hat, wo er eigentlich zu dir gesprochen hat und du hast noch nicht darauf reagiert, dann will ich dich ermutigen, reagiere doch in dieser Woche darauf. Reagiere doch in dieser Woche drauf. Zeig doch dem Heiligen Geist mal, dass dir die Beziehung zu ihm so wichtig ist, dass du sagst, ich will es machen, was dir wichtig ist. Vielleicht wirst du merken, dass der Heilige Geist gerade jetzt dir etwas sagt, was er von dir möchte. Und dann tu das. Und zu guter Letzt will ich dir noch sagen, lerne die Bibel zu lesen. Wir haben euch diese Hefte auf eure Stühle gelegt. Da gibt es, also wenn du jetzt keins bekommen hast, weil wir nur auf jeden zweiten Stuhl eins hingelegt haben, liegen hinten auf den beiden Stehtischen, wenn du rausgehst, noch mehr Exemplare. Da findest du vorne so eine kleine Anleitung, wie man grundsätzlich die Bibel lesen kann. Und dann geht es, glaube ich, innerhalb von 3 oder 4 Wochen durch den 1. Thessalonicher Brief. Also ganz kleine Einheiten. Und du kannst jeden Tag einen Abschnitt davon lesen und kannst mal mit diesem System, die Bibel zu lesen, einfach experimentieren. Aber ich zeige dir, die Band darf schon mal auf die Bühne kommen, ich zeige dir mal ganz kurz, wie ich Bibel lese. Könnt ihr mir bitte, Beamer-Team, nochmal den Bibeltext 1. Thessalonicher 1 ab Vers 4 nochmal einblenden? Guck mal, wenn ich die Bibel lese morgens, und by the way, es gibt so Studien, ich habe noch nicht ganz die Quelle gefunden, aber ich glaube, dass da was dran ist, die sagen so ab 4-mal Bibel lesen in der Woche setzen erst so richtig die positiven Nebenwirkungen ein. Ja? Also lieber 4-mal in der Woche einen ganz kurzen Text, wenn du so noch dabei bist, reinzukommen. Und Leute, ich weiß, wie es ist. Ja? Ich kenne alle Statistiken und so. Ich weiß, dass viele Leute von euch gar nicht die Bibel lesen in der nächsten Woche. Ich weiß, dass es Leute gibt, die lesen 2-3-mal im Jahr selber die Bibel, auch unter Christen. Und ich weiß, dass die wenigsten es Tag für Tag schaffen. Es ist einfach, ich sag das nicht, um dich irgendwie herauszufordern oder dich irgendwie dir ans Bein zu pinkeln oder so. Ich weiß einfach, dass es so ist. Bin auch lang genug Pastor, um das zu wissen. Ich will dich einfach ermutigen. Das ist so eine Gewohnheit, in kleinen Schritten solltest du dich ihr nähern und es einfach tun. Du musst nicht immer jedes Mal erwarten, dass sich der Himmel öffnet und du, wow, total geflasht bist, sondern nimm es so, wie das Müsli am Morgen, nimm es einfach auf. Und auch unabhängig von dem, was du mitkriegst, verändert es dich. Davon bin ich überzeugt. Guck mal, wie ich das lesen würde. Ich würde lesen, Gott liebt euch, liebe Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Und dann würde ich schon innehalten und würde sagen, hey, danke Herr, Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Das wird nie alt in meinem Leben, Herr. Danke, dass ich dir wichtig bin. Danke, dass du Gefühle für mich hast. Und dann lese ich, er hat mich erwählt. Dann sage ich, Gott, danke, dass du dich für mich entschieden hast, bevor ich auch nur einen Atemzug getan habe. Danke, dass du mich schon wolltest, als du mich geschaffen hast. Nochmal den Bibeltext ran. Denn als wir euch die rettende Botschaft verkündeten, da wirkte Gott nicht allein durch unsere Worte, sondern mit seiner ganzen Kraft, sein Heiliger Geist stand uns bei und gab uns von Anfang die Gewissheit, dass unsere Predigt bei euch nicht ins Leere laufen würde. Dann gehe ich rein und sage, Herr, danke, dass du nicht nur Worte sprichst, sondern dass du Kraft für mein Leben hast, dass du wirklich der König deines Reiches bist, der für mich Kämpfe entscheidet, der mich rettet, da wo ich mich selbst nicht retten kann. Danke, dass du lebendig bist, danke, dass du mächtig bist. So bete ich dann, Herr, ich bete, dass ich deine Kraft heute erfahren darf. Ist gar nicht schwer, oder, Bibel zu lesen und zu beten. Übrigens ist sogar Hoffnung für alle. Das darfst du sogar auch lesen. Ja, andere werden sagen, oh nein, nur Elberfelder. Vergiss es, lies einfach mal das, womit du klarkommst. Du kannst immer noch aufsteigen, ja. Das ist, oder dann, ihr wisst ja selbst, wie wir uns verhielten, während wir bei euch waren. Bei allem, was wir taten, ging es uns nur um euch. Dann bete ich, Herr, du weißt, dass es mir ganz oft nur um mich geht. Und ich sehe, dass du anders bist, Herr, und deswegen bete ich, dass du heute in diesem Tag lebendig bist, dass es mir um meine Frau gehen kann, um meine Kinder gehen kann, um meine Arbeitskollegen gehen kann, um meine Nachbarn gehen kann. Herr, zeig mir, welche Menschen dir heute wichtig sind, und gib mir einen Impuls, dass ich denen was weitergeben kann. So, können wir wieder ausblenden. Das ist einfach mal ein ganz praktischer Punkt. Ja, und was machst du, wenn du was nicht verstehst? Lies einfach weiter. Also, ich habe schon lange jetzt studiert und so weiter und tue das auch immer noch, aber ich verstehe ganz oft Dinge nicht. Ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich verstehe. Und andere Dinge, manchmal schreibe ich sie mir irgendwo auf, bei Gelegenheit beschäftige ich mich dann damit. Oder ich frage jemanden. Ja? Und dann manchmal im Vorstand Johannes Schneider, Leiter der Bibelschule, sage ich, Johannes, ich hätte mal folgende 7 Fragen. Wie siehst du das und das und das und das und das und das? Und dann beantwortet er es dir in der Mittagspause. Das ist richtig gut. Aber ich will dich einfach ermutigen, so einfach kannst du doch die Bibel einfach mal lesen. Und soll ich dir was sagen? Ich spreche mal Freiheit in dein Leben. 10, 15 Minuten reicht. Aber dafür mach doch mal 10, 15 Minuten jetzt jeden Tag in der nächsten Woche und nutz vielleicht dieses Heft dazu. Okay. Jesus Christus, wir danken dir, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir danken dir, dass dein Wort heute lebendig ist, dass deine Kraft heute lebendig ist, Herr. Herr, ich bitte, dass du dich Menschen jetzt groß machst in ihren Herzen. Ich bitte, dass du Menschen Mut gibst, ganz neu die Bibel aufzuschlagen, Herr Jesus, und zu lesen. Ich bete, dass sie wirklich erleben werden in dieser Woche, und ich segne sie damit, Herr, dass sie Dinge verstehen, dass sie Dinge faszinieren werden, dass sie vom Wort ins Gebet wirklich gehen können. Ich segne sie damit, Herr. Herr, und wenn Menschen da sind, die noch gar nicht den Weg mit dir so gehen, ich bete, dass du jetzt in dieser Predigt, jetzt im nächsten Lied, Herr, jetzt in der kommenden Woche, dass du einfach zeigst, dass du der Lebendige bist, Herr. Dass du ihnen einfach nachgehst. Dass sie einfach spüren, dass Auswirkungen in ihrem Leben da sind, vielleicht von ihren Gottesdienstbesuchen, wo du plötzlich merkst, da ist ein Friede da, der war vorher nicht da. Da ist plötzlich eine Wertschätzung, eine Annahme für dich selbst da, die vorher nicht da war. Da ist plötzlich eine Freude da, die vorher nicht da war. Wir haben gelesen, dass die Freude des Heiligen Geistes so ein Kennzeichen der ersten Kirche war. Herr, ich bete, dass Menschen das einfach erleben dürfen und darin wahrnehmen, deine Kraft, deine Stärke, dein Leben. Seid gesegnet. Amen.